Der TSV Festenbergs Gräuel. Ich sage es betont ganz langsam.
Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige.
Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da!
Die Sensation war perfekt. Wunder, gibt es sie doch noch oder lag es etwa am Ball, der endlich wieder einmal rund war?
Ja, der Ball ist endlich mal wieder rund. Die WM ist passé. Über die Mannschaft, die sich ja nach dem Vorrunden aus so wunderbar selbst zerlegt hat, wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Wir bei der Doppelspitze, dem Fußball-Podcast, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und am Telefon der ja einzigartige Leon Ginzel. Grüß dich.
Grüße.
Ja, wenn es richtige Mannschaften, richtige Einheiten gibt, dann sind das doch eigentlich die Kleinen im DFB-Pokal. Männer, die nur gemeinsam so stark sind, dass sie vielleicht den Großen schlagen können, über sich hinauswachsen. Die findet man eben in dieser ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zuhauf. Und deshalb wollen wir genau darüber sprechen, über die erste Pokal-Hauptrunde. Leon, gibt es ein Spiel, worauf du dich am meisten freust diesmal?
Am meisten freuen tue ich mich natürlich, weil ich Sympathien für den Hauptstadtclub hege, auf die Partie Braunschweig gegen Hertha, aber auch, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein ziemlich spannendes Spiel werden kann, ausgeglichen fast schon, also nicht ganz, aber ich habe ja so ein bisschen natürlich schon fast traditionell als Hertha-Fan ein ganz so gutes Gefühl für die neue Saison, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da schon gleich eng wird im ersten Spiel in der Pokalrunde. Es ist ja so immer so, dass Hertha da ganz gern mal strauchelt. Ansonsten, wenn ich mir das Tableau so ansehe, Jena gegen Union auch ziemlich geil, finde ich, allein so vom Regionalen her. Und ja, ich meine, diese ganz extremen Partien wie Drochtersen gegen Bayern, das ist natürlich auch immer sehr reizvoll, ne? Also da ist schon einiges dabei, wo man mit der Zunge schnalzt als Fußballromantiker und als richtiger Fußballfan, der auch Bock hat auf geile Spiele. 68 Kiel ist, glaube ich, auch relativ ausgeglichen. Also da sind so ein paar Dinger dabei, die werden knapp, die werden spannend und ich glaube auch, wir werden die eine oder andere Sensation sehen in der ersten Runde.
Ja, es sind insgesamt 32 Spiele an 4 Tagen, von Freitag bis Montag, quasi ein Fußballmarathon. Und ja, für fast alle Mannschaften auch das erste Pflichtspiel der neuen Saison, exklusive Bayern, Frankfurt, die jetzt den Supercup schon hatten, oder auch Leipzig mit den Europapokal-Quali-Spielen. Wir haben uns gedacht, wir nehmen diese Folge mal zum Anlass, um mal über die ja, Faszination, erste Pokalrunde im Allgemeinen zu sprechen, haben uns zwei Amateurclubs exemplarisch herausgepickt und da Vereinsvertreter bzw. einen Spieler interviewt. Das sind zum einen der erste CFR Pforzheim, die spielen gegen Leverkusen, und der BSC Hastedt, Fünftligist aus Bremen, die spielen gegen Borussia Mönchengladbach.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Ja, Doppelspitze, der Fußball-Podcast, meldet sich eben mit einer neuen Folge aus der, ja, aus unserer persönlichen Sommerpause zurück. Unser Thema, die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Leon, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückschaut, woran denkst du denn als erstes, wenn ich dir jetzt das Wort Pokalsensation hinwerfe? Gibt es da ein Spiel oder mehrere Partien, die du damit in Verbindung bringst, jetzt so beim ersten Hören?
Da muss ich auch wieder referieren, aus Sicht der Hertha-Fans. Also ich erinnere mich da an bittere Elfmeterschießen, wo man schon wusste, als es zum Elfmeterschießen kam, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich habe das schon wieder alles verdrängt, aber kann auch sein, dass es erst zweite Runde war, aber egal, das verbinde ich auf jeden Fall mit Pokal, irgendwelche bitteren Ausscheidemomente mit Elfmeterschießen verbunden, wo man schon wusste, als die Spieler zum Punkt gelaufen sind, das wird hier heute nichts. Ansonsten die riesigen Pokalsensationen, ich glaube, du hast da ein, zwei rausgesucht.
Ja, also ich habe jetzt nochmal gekramt und es ist ja immer wieder von der Mutter aller Pokalsensationen die Rede und die ist schon ziemlich lange her, 1974. Der VfB Eppingen schlägt den Hamburger SV. Leider habe ich da jetzt kein Tonmaterial mehr zu gefunden, was irgendwie brauchbar war. Aber der HSV wäre nicht der HSV, wenn er nicht 10 Jahre später als damaliger Europapokalsieger der Landesmeister schon wieder im Pokal scheitert, und zwar in Geislingen.
Und der Klaus macht den Deckel drauf, wenn er es denn schafft. Klaus Perfetto, jawohl, 2:0, Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige.
Toll, oder? Klaus macht den Deckel drauf und der Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige.
Ja.
Das kann man sich doch nicht besser ausmalen.
Ich muss hier gerade nachreichen, ich habe jetzt mal nachgeguckt, das Elfmeterschießen aus, was ich meinte, war in der zweiten Runde gegen Bielefeld, wenn ich mich nicht täusche, 14-15 in der Saison. Aber es gab ja bei Hertha auch dieses glorreiche Ausscheiden gegen Wormatia Worms.
Das war erste Runde aber sogar,
das
ne?
Das war erste Runde. Und ja, also das sind schon so die bitteren Momente. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das statistisch gesehen überhaupt so ist, dass Hertha einer der Vereine ist, die am schnellsten rausfliegen aus dem Pokal. Aber vom Gefühl her ist es natürlich so. Damals übrigens noch bei Hertha, als sie gegen Wormatia Worms rausgeflogen sind, ein gewisser Sandro Wagner, der ein Tor erzielt hat in der 64. Minute, Herr Abstauber.
Sandro Wagner bei Hertha BSC, da habe ich auch noch meine persönliche Erinnerung dran, und zwar kurz bevor er dann zu Darmstadt ging. Da wurde er in so eine Art Trainingsgruppe 2, wie sie es damals bei Hoffenheim ja gab, verfrachtet, und dann war ich beim Hertha-Training und hatte mir das angeschaut eines Nachmittags, und da musste er mit Peter Niemeyer, der später ja auch nach Darmstadt ging, einfach ein paar Runden um den Platz laufen, während die anderen ja taktisch und fußballerisch geschult wurden. Also das war wirklich die Degradierung par excellence.
Wahnsinn, ey. Ja.
Ja, und dann gehen wir mal, wir waren 1984 beim HSV, haben einen kurzen Abstecher zu Sandro Wagner gemacht und gehen dann jetzt mal ins Jahr 1987, der erste FC Köln mit dem damals noch sehr jungen Trainer Christoph Daum und mit Udo Lattek, der damals Sportdirektor war, und seinen berühmten Glückspullover. Es waren 13 Partien in der Bundesliga ohne Niederlage und dann kam das Spiel in Aschaffenburg.
Köln ist ausgeschieden, die Sensation schlechthin. 13 Mal ungeschlagen in der Bundesliga, nie mehr als einen Gegentreffer hingenommen. Und nun verliert der erste FC Köln beim hessischen Oberligisten Viktoria Aschaffenburg. Ich weiß nicht, was Udo Lattek mit seinem Pullover macht. Er war unansprechbar nach dem Spiel. Und ich glaube, dass auch Christoph Daum die Geburtstagsfeierlichkeiten ganz schön verdorben wird.
Also erstmal hat mich geschockt, dass Christoph Daum da überhaupt schon Trainer war. Fand ich total irre.
Ja. Geil fand ich gerade die Aussage, was mit seinem Pullover passiert. Er war nicht ansprechbar nach dem Schluss.
Der Pullover.
Ja, der Pullover. Wollte kein Statement abgeben, schade.
Ja, der erste FC Köln spielt hier in Berlin beim BFC Dynamo im Olympiastadion. Kann der BFC zum Viktoria Aschaffenburg werden oder keine Chance? Womit rechnest du bei der Partie?
Naja, der Vorteil könnte sein, dass das Olympiastadion noch so aufgewühlt ist durch die Leichtathletik-EM, dass die Kölner sich vielleicht einfach nochmal wundern, warum der Ball so verspringt und der BFC dann mit Glück vielleicht die Pille reinhauen kann. Fehlt mir trotzdem so ein bisschen der Glauben dran. Ist ja auch immer komisch, glaube ich, als kleines Team dann plötzlich in so einem Riesenstadion zu spielen, das einem gar nicht in Anführungszeichen gehört oder wo man halt normalerweise nie spielt. Kann natürlich auch pushen. Ja, schwierig. Also ich glaube, trotzdem Köln setzt sich da durch.
Ja, also ich glaube auch, Köln in den vergangenen Jahren in ersten Pokalrunden meistens recht souverän. BFC ist auch schlecht rausgekommen in der vierten Liga. Obwohl sie ja letztes Jahr gegen Schalke, glaube ich, bis zur 80. 0-0 gehalten haben. Aber jetzt im Olympiastadion, nee, da gibst du so ein bisschen den Heimvorteil auf. Wirklich voll wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Und deshalb glaube ich da auch, dass sich Köln irgendwie vielleicht nicht klar, aber so mit 2-0 durchsetzt.
Okay, ja.
Ja, und vom ersten FC Köln kommen wir zu einer Mannschaft, ja, die Fans, die im 21. Jahrhundert geboren sind, überhaupt gar nicht mit Pokalsensationen in Verbindung bringen. Und zwar ist das der FC Bayern München, Rekordpokalsieger, aber in den 90er Jahren für so manche Pokalsensation im negativen Sinne gut. Und die erste, die gab es 1990 beim berühmten oder auch nicht berühmten FV Weinheim.
Und ich meine, heute ist natürlich alles zusammengelaufen. Die Bayern haben uns vielleicht unterschätzt und haben, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich schon. Ich habe eigentlich gedacht, in der zweiten Halbzeit gibt es ein bisschen mehr Feuer. Aber da ist eigentlich gar nichts gekommen. Und ich will den Sieg nicht überbewerten. Die nächste Woche geht es weiter gegen den VfL Mannheim, ein wichtiges Oberligaspiel. Heute war okay, wir sind eine Runde weiter, wir haben Deutschen Meister besiegt. Aber die nächste Woche ist für mich wichtiger.
Das war ein gewisser Hans-Peter Mackern, Libero des FV Weinheim. Und erstmal fand ich A, seinen Dialekt großartig, und B, finde ich es auch krass, dass man damals wirklich die Bayern noch schlagen konnte und sich danach nicht bis Ultimo besoffen hat, sondern anscheinend direkt an das nächste wichtige Spiel gegen den VfR Mannheim denkt.
Ja, naja gut, ja, das war natürlich jetzt Interview direkt nach dem Spiel, du weißt nicht, ob sie sich danach trotzdem noch besoffen haben.
Guter Punkt.
Aber wahrscheinlich hat Bayern damals natürlich auch noch irgendwie einen anderen Status gehabt, aber das wäre echt krass. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal hier auf 94, 95, mal abgesehen davon, also 90, 91 gegen Weinheim, das hatten wir gerade. in der ersten Runde raus und danach zweimal in der zweiten Runde gescheitert. Und dann 94, 95 nochmal an Westenbergs Greuth gescheitert.
Damals, glaube ich, in der dritten Liga. Und die haben das Spiel in Nürnberg absolviert. Und da klang ein gar nicht unbekannter Kommentator. Ich hoffe, du erkennst ihn. Als der Schlusspfiff ertönte so.
Und da pfeift Markus Merck dieses Spiel ab. Das darf nicht wahr sein. Der TSV Westenbergs-Greuth aus Mittelfranken, ein 350-Seelendörfchen, besiegt den großen FC Bayern München.
Das war doch Bela.
Richtig. Bela Reti durfte dieses Jahrhundertspiel aus Westenbergs-Greuther Sicht kommentieren.
Da müssen wir uns mal eigentlich die Handynummer organisieren, weil der Mann hat ja schon einiges miterlebt.
Ja, absolut. Der hat nämlich wirklich Dinge miterlebt, die wir wahrscheinlich nie mehr erleben werden, weil Bayern wird in Drochtersen-Assel garantiert nicht ausscheiden.
Sagst du jetzt, ne? Und dann? Ja. Nein, aber da fehlt mir auch der Glaube dran tatsächlich. Also man will immer nicht so das so absolut, aber das ist halt wirklich ein meilenweiter und mittlerweile einfach so ein krasser Unterschied. Ich glaube, selbst wenn Bayern da irgendwie, und vielleicht schulen sie ja sogar den einen oder anderen, das ist einfach von der Qualität her leider Gottes heutzutage so ein krasser Unterschied und die Trainingsmethoden unterscheiden sich, glaube ich, mittlerweile so heftig, weil damals, auch in den 90ern, hat Bayern, glaube ich, nicht so professionelles Umfeld gehabt wie heutzutage, allein was die Methoden und die Fitnesswerte und hast du nicht gesehen angeht, das spielt natürlich eine Riesenrolle heutzutage, ne?
Ja, also die Lücke ist wirklich so eklatant größer geworden, weil ich glaube, du sprichst es ja an, mittlerweile rechnet man halt 0,0 damit. Und damals gab es ja diese Riesenunterschiede vielleicht noch nicht, oder was heißt, das vielleicht kann man streichen. Nur wenn man jetzt Westenbergs-Greuth, Bela hat von einem 350-Seelendorf gesprochen, Drochtersen-Assel ist ja fast vergleichbar. Ein bisschen größer ist es schon, aber es ist fast vergleichbar. Die spielen in der vierten Liga, Regionalliga Nord, jetzt seit ein paar Jahren. Aber man weiß eigentlich, es geht für die nur darum, irgendwie die Niederlage in Grenzen zu halten und in erster Linie dieses Erlebnis mitzunehmen. Aber mehr ist da nicht drin. Und das war eben in den 90er Jahren noch anders. Und vor allen Dingen finde ich es krass, weil du hattest ja jetzt eben noch rausgesucht, in den Jahren zwischen diesen dramatischen Erstrundenniederlagen 90 und 94 zweimal Zweitrunden aus. Also ist ja auch nicht viel besser.
Nee. Gut, das eine war davon gegen Dortmund, aber trotzdem, auch da in Homburg oder so. Also, ja, das ist schon interessant. Ne? Die hatten eine richtige Durststrecke da in den Ende der 80er, Anfang der 90er und danach ging es natürlich wieder ein bisschen bergauf. Aber das ist ja auch die Faszination Pokal, weißt du, dass so ein Riesenverein wie der FC Bayern, der, Reisen in die USA oder nach Katar macht, in einem völlig anderen Kosmos spielt und da Spieler auf der Bank hat, die pro Minute wahrscheinlich mehr verdienen als ein Spieler von Drochtersen-Assel in seinem ganzen Leben, in die Niederungen müssen, in die Provinz und sich sozusagen herablassen müssen und da spielen. Ja, das ist ja die Faszination auch dieser Reiz der ersten Pokalrunde. Da spreche ich jetzt natürlich ein bisschen boulevardesk, ein bisschen populistisch, so eine Millionentruppe wie der FC Bayern zu den Menschen anreisen muss, zu den Spielern, die halt noch Fußball richtig ackern, ja, die richtig arbeiten und nicht, in so einer professionellen Atmosphäre da schweben.
Das erdet natürlich auch und ich bin auch der Meinung, dass diese erste Pokalrunde etwas ist, was wir uns unbedingt erhalten müssen. Es gab ja auch immer die Diskussion, oder wenn es nach Leuten wie Karl-Heinz Rummenigge etc. geht, den großen Verein, dann hätten die ja Freilose in der ersten Runde und würden erst später dann eingreifen. Also ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass wir uns dieses eine Wochenende im Jahr erhalten, wo wirklich ganz klein gegen ganz groß spielt und wo die wirklich dann mal wieder gegen Amateure antreten. Das ist auch total wichtig, finde ich.
Das einzige Wochenende, an dem wir noch träumen dürfen als Fußballfans.
So, in diesem Sinne, wo der Ball wieder rund ist. So, bevor wir von zukünftigen Pokalsensationen träumen können, habe ich noch eine aus jüngerer Vergangenheit rausgesucht. War schwer für mich zu entscheiden, ob ich 2012 den Berliner AK nehme. 4:0 gegen Hoffenheim in der ersten Runde, damals mit Tim Wiese im Tor. Ich habe mich dann dagegen entschieden und das lag an einem Radiokommentator vom MDR, der Dresdens 4:3 nach 0:3 gegen Bayer Leverkusen kommentieren durfte. Und so klang das beim 4:3 in der 117. Spielminute.
Kontermöglichkeit, Stetzler alleine, Stetzler muss das Tor machen, Stetzler, Tor! Tor!
Wie oft hat er jetzt Tor geschrien, Leon?
Ich muss gerade sagen, ist er jetzt ein Tor gefallen? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Ich weiß nicht. Also
gute Frage. Müssen wir nochmal eine offizielle Anfrage stellen, ob das jetzt ein Tor war oder auch nicht. Vielleicht kam ja noch der Videobeweis. Gott sei Dank gab es den 2011 noch nicht. Also da konnte das eine mögliche Abseitsposition nicht nachträglich überprüft werden. Großartig, oder? Auch das ist Pokal.
Ja, richtig geil. Ich meine, neutral war das natürlich nicht, aber ich glaube, das kann man dem guten Mann da nicht übel nehmen, wenn gerade mit dem Spielverlauf, ja, nach 0-3 und 4-3 und mit der Konstellation und das ist ja auch das Geile, finde ich, dass du diese Emotionen halt noch wecken kannst, die ganz oft halt im Fußballalltag in der Bundesliga gar nicht vorhanden sein kann, weil es natürlich kein K.O.-Spiel ist, kein K.O.-Spielsystem, aber auch von der ganzen Konstellation alles viel nüchterner, viel, ja, schon von vornherein klar ist. Und im Pokal hast du halt wirklich auch dieses Ungewisse, es liegt eine Sensation in der Luft oder so, weißt du, das Spiel wird angepfiffen und es kann halt alles passieren. Jetzt vielleicht nicht bei Drochters und Assel gegen Bayern, aber bei vielen anderen Partien kann halt wirklich alles passieren.
Ist eigentlich ein guter Punkt, um jetzt zu unserem ersten Spiel im Fokus, möchte ich es mal nennen, zu kommen. Und zwar spielt Bayer Leverkusen beim CFR Pforzheim. Die spielen mittlerweile, also die Pforzheimer, in der 5. Liga. Und die sind seit langer Zeit mal wieder dabei, haben aber eine durchaus nicht unbewegte Pokalhistorie. Im Vorfeld habe ich darüber und über die Vorbereitung auf das große Spiel gegen Leverkusen gesprochen mit Marco Nabinger, Vorstandsmitglied und Medienbeauftragter des ersten CFR Pforzheim. Herr Nabinger, erstmal ganz grundsätzlich, der erste CFR Pforzheim ist ja ein ganz junger Verein, entstanden durch eine Fusion. Können Sie uns da mal die Vereinsgeschichte noch mal ein bisschen näher bringen?
Ja gut, die Vorgängervereine des CFR, der erste FC und der VfR Pforzheim, die gibt's ja beide schon sehr, sehr lange. Der erste FC wurde gegründet 1896, war damals Gründungsmitglied des DFB und des Süddeutschen Fußballverbandes. Der VfR entstand seinerzeit auch durch zwei Fusionen sogar. Der erste Verein des VfR wurde 1897 gegründet und dann kamen noch mehrere andere Vereine dazu. Und 1912 entstand dann der endgültige VfR Pforzheim.
Jetzt habe ich gesehen, dass einer der Vorgängervereine schon für Pokalgeschichte gesorgt hat in einer Saison in den 80er Jahren. Haben Sie das selbst mitbekommen? Erzählen Sie mal.
Ja, das habe ich schon selbst mitbekommen, die allermeisten Spiele zumindest. Also es waren ja mehrere Auftritte und auch sehr, sehr spektakuläre Auftritte. Fange ich mal bei den kleineren Auftritten vielleicht an, als Fortuna Düsseldorf in Pforzheim damals verloren hat, als der VfL Bochum in Pforzheim verloren hat im DFB-Pokal. Und das Highlight natürlich für alle war das Spiel gegen Werder Bremen. Zwar in dem Jahr, als Werder Bremen auch Meister wurde. Damals mit Otto Rehhagel als Trainer, mit Mirko Botava, Oliver Reck, Brazet war noch dabei, der Karl-Heinz Riedle im Sturm, der Burgsmüller als Ergänzungsspieler, also ganz, ganz klanghafte Namen. Und das Spiel, das damals vor 12.000 Zuschauern stattfand in Pforzheim, hat der FCP damals hat nach einer 0-1 Rückstand tatsächlich den Ausgleich geschafft und sich in die Verlängerung gerettet, beziehungsweise Bremen hat sich eigentlich gerettet, weil Pforzheim immer stärker wurde am Schluss. Und dann nach der Verlängerung stand es noch 1-1. Und dann nach dem damaligen Reglement gab es eben ein Rückspiel in Bremen. Und das hat dann Pforzheim leider mit 1-3 verloren. Aber trotz allem in dem Jahr natürlich eine absolut spektakuläre Geschichte.
Ich meine, auch 1-3 dann auswärts beim späteren deutschen Meister ist ja auch aller Ehren wert letztendlich.
Absolut, ja.
Jetzt, wenn man mal auf die Gegenwart schaut, Bayer Leverkusen ist also das Los jetzt, was da nach Pforzheim kommen darf. Die Auslosung, habt ihr die zusammengeschaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind ja im Moment 6 Vorstände im Verein, eigentlich 7 Posten, einer ist im Moment noch vakant. Aber von diesen 6 Vorständen waren 5 tatsächlich in Dortmund mit dabei, live bei der Auslosung. Einer war leider im Urlaub zu der Zeit. Und wir haben also bis zum Schluss gezittert, weil ja unsere Partie, glaube ich, die vorletzte Partie war, die gezogen wurde. Wir hatten zwischendurch schon den Verdacht, dass sie unsere Kugel vergessen hatten. Aber wir waren live dabei und haben uns natürlich riesig gefreut, mit Leverkusen im Nachhinein gesehen, das allerbeste Los für uns gezogen zu haben.
Wenn man jetzt mal auf die ganzen Vorbereitungen schaut, auch es sind ja jetzt seit der Auslosung auch schon ein paar Tage, Wochen, Monate ins Land gegangen. Was fällt da so alles an im Vergleich zu einem normalen Ligaspiel, gerade für einen Verein, der eben auch sicherlich getragen ist von ehrenamtlichen Mitarbeitern?
Ja, genau. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine sehr große Schar an Mitarbeitern, an einsatzfreudigen Vereinsmitgliedern haben. Ist natürlich auch ein bisschen eine Auswirkung der Fusion. Also wenn Mitglieder zweier Vereine hier zusammenkommen, dann ist der Pool an Mitarbeitern dadurch alleine schon größer. Aber wir haben einen riesigen Zuspruch von Vereinsmitgliedern, selbst auch von externen, sage ich mal, also auch durchaus anderen Vereinen, die sich da anbieten, uns zu unterstützen. Und ja, wie Sie sagen, wir haben natürlich jetzt eine riesige To-Do-Liste, was alles zu machen ist. Einerseits baulich am Stadion, andererseits dann die ganzen Vorbereitungen, die für uns ja auch neu sind, mit Vorbereitung für Fernsehen, für Presse und so weiter. Das hat natürlich schon eine ganz andere Dimension, als wir das aus der Oberliga gewohnt sind.
Was müssen Sie da jetzt baulich machen?
Naja, also baulich fängt an, dass wir rund um das Stadion alle möglichen Reparaturarbeiten machen mussten. Ich muss dazu sagen, unser Stadion, in dem wir im Moment spielen, ist ja aus dem Jahr 1913. Entsprechend, ja, gibt's doch den einen oder anderen, Bereich, der sehr gelitten hat im Laufe der Zeit. Wir werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres umziehen in das alte Stadion des FCP. Also im Moment spielen wir im Stadion, das früher die Heimat des VfR war. Ende des Jahres ziehen wir um in das Brötzinger Tal. Und danach wird das Gelände am Holzhof, wo wir heute spielen, komplett abgerissen. Das heißt, da wurde auch schon viele, viele Jahre nichts mehr investiert oder nur noch ganz notdürftig. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir hier jetzt Leverkusen und ganz Fußball-Deutschland am Fernseher hier zu Gast haben, dann möchten wir uns da auch von einer guten Seite präsentieren. Sprich, wir reparieren sehr, sehr viel. Es wird alles nochmal aufgehübscht. Teile der Stehränge waren gesperrt durch die Stadtverwaltung, weil alles schon ein bisschen baufällig war. Das haben wir alles komplett repariert, dass wir jeden Stehplatz und jeden Sitzplatz hier anbieten können. Wir müssen das Spielfeld einzäunen, wir müssen neue Notausgänge schaffen, neue Zugänge schaffen. Also das ist von der baulichen Seite schon mal ein Riesenakt.
Nun spielt man eben die Partie im eigenen Stadion. Es gab ja vielleicht auch Alternativen, wie es andere Vereine bei großen Spielen machen, dann eben in Stadien zu gehen, wo die Infrastruktur, wo alles schon passt, wo man sich sozusagen ins gemachte Nest legt. Warum hat man sich jetzt letztendlich entschieden, dann doch im eigenen Stadion nochmal zu kicken? Weil es so nach dem Motto das letzte große Event dann in dem Stadion auch ist? Oder welche Gründe spielten da jetzt so eine Rolle?
Das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen, wie Sie sagen, ja, das wird sicherlich, ja, was heißt sicherlich, vielleicht erreichen wir auch die zweite Runde, sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern. Das wird sicherlich das letzte oder eines der letzten großen Spiele sein, dass das Holzhofstadion sieht. Und ich denke mal, die Sportstätte, die uns viele, viele Jahre als Heimat zur Verfügung stand, wollen wir da auch gebührend verabschieden. Zum anderen ist Pforzheim eine sehr sportbegeisterte Stadt. Sprich, wenn wir in Pforzheim ein sportliches Event anbieten, wenn ein Event stattfindet, dann sind auch die Leute da, die Fans, und schauen sich das gerne an. Und insofern haben wir gesagt, wir sind Pforzheim, wir sind auch Patrioten ein Stück weit. Und wenn jetzt Pforzheim die Möglichkeit hat, mal wieder nach so vielen Jahren bundesweit hier für Aufmerksamkeit zu sorgen, dann möchten wir, wenn es nur irgendwie geht, das Spiel auch in Pforzheim stattfinden lassen, auch für unsere Fans.
Zum Stadion noch, wie groß ist oder wie hoch ist die Kapazität jetzt insgesamt für das Spiel gegen Leverkusen?
Also wir haben jetzt knapp 5000 Plätze, die wir hier anbieten und die auch schon quasi ausverkauft sind. Es gibt noch ganz, ganz wenige Karten, die hier nochmal zurückkommen, aber da reden wir vielleicht über 10, 15 Karten, alle anderen Karten sind verkauft.
Und wie hoch ist der Zuschauerschnitt bei einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Oberligaspiel?
Ja, das schwankt zwischen, je nach Wetter auch und je nach Gegner, zwischen 200 und 1500. So dass wir im Schnitt da vielleicht bei 400 Zuschauern sind. Eigentlich eine enttäuschende Zahl, gerade vor dem Hinblick, dass wir in Pforzheim mit 120.000 Einwohnern ein sehr großes Potenzial haben. Aber ja, ich denke mal, auch dieses Spiel wird jetzt dazu beitragen, dass wieder mehr Leute ins Stadion kommen in Pforzheim.
Kann man sagen, woran es konkret liegt, weil ich, also man hört es ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass natürlich dass immer weniger Leute dann auf die Sportplätze oder in die kleinen Stadien ihrer örtlichen Vereine gehen. Wird da auch über das Spiel hinaus mal geguckt, wie kann man da ein bisschen was von mitnehmen von diesem Hype oder wie ist da so die Situation?
Ja, ich sag mal, das Spiel gegen Leverkusen hat jetzt insofern Einfluss, wie schon gesagt, dass wir uns gut präsentieren möchten, dass wir ein tolles Fußball-Event anbieten möchten und dann hoffen, dass eben auch im Nachgang wieder mehr Zuschauer kommen. Grundsätzlich nenne ich jetzt da mal drei Gründe, warum wir da die Zuschauerzahlen nicht in der Größenordnung haben, wie wir es uns wünschen. Das zum einen liegt es natürlich an uns selbst, weil wir jetzt gerade in der vergangenen Saison, wenn man mal den Pokal aus und vornimmt, den Verbandspokal, haben wir eine durchwachsene Saison gespielt, was die Ergebnisse und die Leistung betrifft. Das war natürlich auch nicht förderlich für die Zuschauerzahlen. Da wollen wir in diesem Jahr wieder durch mehr Angriffsfußball und attraktiveren Fußball gegensteuern. Zum Zweiten ist natürlich die Räumlichkeit, also sprich altehrwürdiges Stadion, ja, aber wenn doch sehr viel, sagen wir, heruntergekommen ist, dann mag da der eine oder andere auch nicht unbedingt jetzt in den Samstagnachmittag verbringen. Da hoffen wir mit dem Umzug ins Brezinger Tal, in das neu umgebaute Stadion, dass wir dort wieder ein attraktiveres Umfeld auch anbieten können, auch für Sponsoren. Und zum Dritten ist natürlich auch zu sagen, wenn Sie sich anschauen, was der DFB, was das Fernsehen hier anbietet, der Fußballfan kann ja quasi von Freitagabend bis Montagabend beinahe durchgängig Fußball schauen und dann unter der Woche sind die ganzen internationalen Spiele. Also wer da nicht sehr motiviert ist, bleibt auf der Couch und schaut im Trockenen, im Warmen, im Fernsehen die Spiele an. Weil halt die Fenster, die es früher mal gab für die Amateurvereine, die sind halt immer kleiner jetzt geworden, beziehungsweise teilweise auch ganz weg. Und das spüren wir natürlich auch.
Und zu eurer Mannschaft, wie muss man sich das vorstellen? Sind das Halbprofis, nur Amateure, Vollamateure? Also wie ist das bei einem Fünftligisten in Baden-Württemberg?
Also es ist unterschiedlich von Verein zu Verein. Es gibt durchaus auch in der Oberliga Vereine, die dann auch mal zweimal am Tag trainieren können, sprich wo die Spieler eben außer Fußball keine oder nahezu keiner Beschäftigung nachgehen. Wir für uns haben Amateure im Verein, also Spieler, die tagsüber studieren, die tagsüber teilweise noch zur Schule gehen oder eben ganz normal zur Arbeit. Insofern trainieren wir abends. Auch unser Trainer geht tagsüber einer normalen Beschäftigung nach. Insofern sind wir schon reine Amateure und ja, müssen uns da eben nach unserer Decke strecken.
Wie groß sind die Chancen auf die Sensation?
Wir haben keine Chance, aber die wollen wir ergreifen. Also ich sage mal, wenn wir jetzt auswärts gespielt hätten, in Karlsruhe meinetwegen, dann wäre das eine hundertprozentige Sache gewesen für Leverkusen. Ja, da wären wir auch auswärts gewesen, die Atmosphäre wäre sicherlich anders gewesen. Jetzt bei uns im Holzhofstadion in unserem Wohnzimmer zu spielen, bringt uns vielleicht ein halbes Prozent oder einen Prozentpunkt als Chance. Und ja, mal sehen, never say never, ist alles möglich im Fußball. Also wir gehen sicherlich nicht ins Spiel und sagen von vornherein, wir haben das Spiel verloren. Wir werden unsere Chance suchen und vielleicht mit viel, viel Glück können wir für eine kleine Überraschung sorgen.
Und selbst wenn nicht, hat man ja schon eine Antrittsprämie, die auch den Effekt hat, dass man da vielleicht ein paar größere Sprünge machen kann. Oder wie wertig ist das, sage ich jetzt mal?
Das Geld ist natürlich da, das es wird sicherlich einiges hängen bleiben am Verein. Aber wenn es uns jetzt nur ums Geld gehen würde, dann hätte man nicht zu Hause gespielt. Also es wird viel diskutiert in Pforzheim, ob das so Sinn macht, wie wir das tun. Wir investieren deutlich über 100.000 Euro in dieses Spiel als Verein. Das investiert nicht die Stadt oder sonstige, sondern tatsächlich der Verein, der hier über 100.000 Euro investiert, um das Stadion tauglich zu machen, um organisatorisch alles hinzubekommen. Und ja, trotz allem, wir haben eigentlich schon gewonnen im Mai beziehungsweise im Juni, als die Qualifikation und die Auslosung dann nachher war, da haben wir eigentlich schon gewonnen, weil das dem Verein sicherlich einen Schub bringt, was Attraktivität, Bekanntheit, was Image betrifft. Und wenn wir das Spiel jetzt ordentlich abwickeln, und davon gehen wir aus, dann haben wir sicherlich auch wieder in Richtung Zuschauern, in Richtung künftigen Spielern, Richtung Jugendspieler und auch Richtung Sponsoren ein ganz anderes Standing.
Sagt Marco Nabinger, Pressesprecher des ersten CFR Pforzheims, die gegen Bayer Leverkusen spielen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Gerne.
Ja, und das angesprochene Bremen-Spiel, das ja vielleicht dann am Samstag von dem Leverkusen-Spiel abgelöst wird in der Historie der größten Pforzheimer Spiele. Ja, dieses Bremen-Spiel, da habe ich auch nochmal gekramt im Archiv sozusagen und habe Beeindruckendes gefunden. Denn das 1:1 von Pforzheim damals war eine direkt verwandelte Ecke.
Fürmann legt sich den Ball zurecht. Und aufgepasst, Reck will zupacken, vielleicht auch Fausten, beides misslingt und plötzlich steht es in Pforzheim 1:1 zur Überraschung aller.
Das war jetzt auch der komplette Gegenentwurf vom Kommentator her zu dem vom MDR, ne?
Es war halt nur der Highlight-Clip, aber trotzdem
ist
es
aber war. Trotzdem kann man das ein bisschen intensiver kommentieren. Das war ja so, klang halt so, als wäre da irgendjemand auf dem Platz, weiß nicht, ein Fehlpass einfach passiert oder ein falscher Einwurf.
Ja, oder das 5:0 für Bremen irgendwie
fällt. Ja, oder so. Also, naja, gut, da war der Kollege vielleicht nicht ganz auf der Höhe, wer weiß.
Ja, ähnlich unemotional klang es dann ein paar Minuten später, als Pforzheim, wie eben von Marco Nabinger auch schon angesprochen, drauf und dran war, sogar das 2:1 zu erzielen.
Es wurden viele Ecken herausgespielt und Mähler mit dieser Riesenchance und Schaf klärte auf der Linie.
Thomas Schaf auf der Linie geklärt, großartig.
Da hat der Thomas Schaf mehr Emotionen gezeigt als der Kommentator. Ja,
absolut.
Und der war jetzt nicht dafür bekannt, unbedingt Interviews da den Hauding rauszuhauen. Naja.
So, jetzt ein Highlight haut aber auch dieser nicht gerade vor Emotionen strotzende Kommentator noch raus. Und zwar am Ende, als er den Abpfiff kommentiert, kommt dann noch eine sehr lustige Information bei rum.
Ein Kompliment an die Amateure von Pforzheim und nebenbei. Der FC Pforzheim hat den ältesten Fußball-Gesangsverein Deutschlands und er wird sicher heute Nacht Schwerstarbeit leisten müssen. Und mit diesen Bildern des Jubels gebe ich zurück zu Werner Zimmer nach Köln.
Bei dieser Gesangsstunde möchte ich ganz gerne dabei sein, weil ich mir vorstellen kann, ganz trocken wird die Angelegenheit auch nicht.
Wie unverfroren damals noch über Alkoholkonsum gesprochen wurde quasi. Also,
naja, klar. Ich meine,
das waren noch Zeiten.
Erster Trikotsponsor Deutschlands, Braunschweig, war ja auch Jägermeister und so. Also das war ja damals noch völlig gang und gäbe. Und aber ich meine, auch so geil, so eine Information noch. Pforzheim hat den ältesten Fußballgesangsverein Deutschlands. Richtig schön. Habe ich noch eine Information hier rausgekramt, möchte ich unbedingt auch loswerden, um so eine lustige Überleitung zu schaffen am Ende. Also herrlich. Auch eine ganz andere Zeit, so was so Beiträge im Fernsehen angeht. Wenn heutzutage, wenn du da irgendwie von Boris Büchler im ZDF einen Trailer siehst, wo Joachim Löw in Sotschi am Strand langläuft, mit 30 Zeitlupen und Schwarz-Weiß-Filter und dramatischer Musik, ja, und dann hörst du dir das ja an, dann weißt du auch, was passiert ist.
Ja, aber auch ein bisschen ehrlicher. Also ich finde es auch irgendwie auch schön, sich sowas nochmal anzugucken.
Absolut.
So, und dann gehen wir weiter zum Sonntag. Da gibt es ein Spiel eines weiteren Fünftligisten, und zwar der Bremer Landespokalsieger, der BSC Hastedt, spielt zum ersten Mal überhaupt im DFB-Pokal. Deswegen haben wir auch keine lustigen Archivtöne aus den 80er Jahren. Die spielen gegen Borussia Mönchengladbach, und im Vorfeld habe ich mit Markus Kenneweg gesprochen. Der spielt beim BSC Hastedt im Mittelfeld, ist quasi als Allrounder da im Einsatz und wird gegen Gladbach wahrscheinlich auch auflaufen. Markus, grüß dich.
Guten Tag, hi.
Markus, erstmal zu deiner Person. Wie bist du zum BSC Hastedt gekommen? Wie lange spielst du schon aktiv Fußball? Auf welcher Position? Erzähl uns das mal.
Ja, also ich habe damals beim BSC Hastedt angefangen sogar Fußball zu spielen. Also als ich noch ganz klein war, da war ich ungefähr 4. Ich kann mich auch nicht mehr so recht daran erinnern. Da war ich dann 2 Jahre, weil ich auch aus der Gegend in Bremen dort komme. Dann bin ich jetzt aktuell wieder in der 3. Saison beim BSC Hastedt. Und meine Position, ich spiele überwiegend im Mittelfeld, bin aber quasi so ein Allrounder bei uns im Team. Aber wirklich zu Hause fühle ich mich so im zentralen Mittelfeld und dort werde ich auch am meisten eingesetzt.
Wie muss man sich das vorstellen, Fünftligist? Wie oft trainiert ihr da? Seid ihr alles voll Amateure oder gibt es auch sozusagen Halbprofis? Also wie ist das bei euch? Weil das ist ja auch von Verein zu Verein schon in der 5. Liga durchaus unterschiedlich.
Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass wir alles Amateure sind. Wir haben keine Vertragsspieler bei uns im Verein spielen jetzt in der Mannschaft. Wir trainieren 3 bis 4 Mal, überwiegend abends dann natürlich, teilweise auch nochmal am Wochenende vor einem Spiel, nochmal ein kurzes Abschlussspiel oder ein paar taktische Sachen. Ja, aber in der Regel 3 bis 4 Mal die Woche und dann mit dem 5. Tag dann das Spiel.
Und wie würdest du den BSC Hastedt beschreiben? Also was ist das für ein Verein? Ist das ein familiärer Club? Beschreib mal.
Ja, also der BSC Hastedt ist die Fußballabteilung des BSC Hastedt ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Verein und deswegen auch sehr familiär. Also wir kennen uns alle sehr gut. Die Kontakte im Verein ist eigentlich so, dass jeder jeden kennt. Sowohl der Vorstand als auch die Mannschaft, als auch die Fans oder Angehörige. Das ist schon sehr eng verknüpft dort und geht sehr familiär zu.
Dann ist das ja jetzt umso besonderer für einen kleinen Verein in der 1. Pokal-Hauptrunde zu spielen. Ihr musstet dafür den Bremer Landespokal gewinnen. Wie lang, wie hart, wie steinig ist so der Weg zum Titel im Bremer Landespokal? Weil Hastedt hat es ja bislang auch noch nicht geschafft, oder?
Nee, wir sind zum ersten Mal dabei jetzt im DFB-Pokal. Wir waren auch das erste Mal im Finale des Landeshauptpokals hier in Bremen. Das war schon ein großes Highlight für den Verein auch und auch für uns Spieler. Das haben auch noch nicht alle Spieler bei uns mitgemacht gehabt. Dort vor einer Kulisse, ich glaube, das waren ungefähr 2.000 bis 3.000 Zuschauer. Das war schon sehr besonders für uns. Und der Weg im Bremer Landespokal ist vielleicht etwas einfacher als im Gegensatz zu unseren Mitkonkurrenten hier so vor Ort. Wenn man sich Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein anguckt, da ist der Weg etwas länger. Hier bei uns ist es so, dass wir ja nur im Bundesland Bremen dann halt den Pokalsieger ermitteln. Dort gibt es insgesamt 6 Runden. Ja, und unser Weg war ab dem Viertelfinale eigentlich ein sehr schwerer. Wir haben den Rekordmeister der letzten Jahre im Viertelfinale hinter uns gelassen im Elfmeterschießen. Das war schon ein Highlight für uns. Haben uns dann im Halbfinale knapp durchgesetzt und im Finale dann sehr deutlich mit 3-0. Das war für uns alle schon überraschend, aber ich glaube auch ein verdienter Sieg für uns gewesen.
Dann machen wir mal so einen kleinen Zeitensprung zur Auslosung. Es vergingen ja dann noch ein paar Wochen zwischen Landespokalsieg und dem Auslosungstag. Habt ihr das dann da in der Mannschaft zusammengeguckt oder wie lief das ab? Wie war dann eure Stimmung, als dann Gladbach gezogen wurde als Gegner?
Ja, also ich war leider nicht dabei, als wir zusammengeguckt haben, als Mannschaft und Vorstand und Verein oder auch Fans waren auch dabei. Das war bei uns in der Gaststätte, wurde das geschaut, unter anderem auch mit Fernsehteam. Also es war schon sehr groß aufgezogen. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich beruflich verhindert war. Ich habe es mir aber auch übers Internet angeguckt und hatte dann sofort Kontakt mit meinen Kollegen dort. Ich habe Videos gesehen und unser ganzer Verein stand Kopf. Also wir haben uns tierisch gefreut auf Gladbach. Also mit der Auslosung haben wir uns tierisch gefreut. Ich glaube, so viele Wunsch-Teams waren dann auch am Ende noch drin. Und dass es dann Gladbach geworden ist, war für uns eigentlich somit das Hauptlos, was noch drin war. Also die Euphorie war auf jeden Fall sehr groß.
Wie bereitet man sich jetzt als Fünftligist A sportlich und B vielleicht auch mental auf so ein großes Spiel vor? Das ist ja für einige von euch oder für die meisten wahrscheinlich das größte Spiel, was sie jemals absolvieren werden.
Ja, das stimmt. Also erstmal mit dem größten Spiel der eigenen Karriere sozusagen, das trifft auf die meisten auf jeden Fall zu. Wer weiß, ob wir überhaupt nochmal so die Chance bekommen, dort im DFB-Pokal zu spielen. Einige von uns haben es schon gemacht und haben ja eigentlich nur sehr positive Erlebnisse dort vorzuweisen. Und der Fokus lag eigentlich weniger auf dem Pokal, muss ich ehrlich sagen, bei uns in der Vorbereitung. Wäre auch wahrscheinlich, oder meiner Ansicht nach, wäre das auch nicht von Vorteil gewesen, wenn man sich nur auf den Pokal vorbereitet hätte. Unsere Saison ist jetzt schon wieder gestartet, also.
Ja, also ich höre schon, ihr geht das an wie jeder souverän agierende Profiklub, der eben den Pokal dann sozusagen als Zubrot wertet und erstmal das Alltagsgeschäft in der Liga gut absolvieren will. Wie sind denn eure Ziele abseits des Pokals eigentlich definiert? Ist man in Hasstedt, ist die fünfte Liga das Maximum für den Verein, weil es ja dann auch mit weiteren Wegen dann irgendwann verbunden wäre, wenn man nochmal aufsteigt, oder wie ist da so die Gemengelage aktuell eigentlich?
Also wir sind ja jetzt als BSC Hasstedt in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren dreimal aufgestiegen, und jetzt haben wir letzte Saison ja den Pokal gewonnen, waren quasi ja immer von Erfolgen gekrönt und auch verwöhnt vielleicht ein wenig. Um wirklich den nächsten Schritt zu machen, der bei uns ja die Regionalliga, die vierte Liga wäre, wäre es dann auch vonnöten, nochmal strukturell nachzubessern. Das heißt, auch abseits des Platzes müssten wir dort gewaltig aufrüsten. Und das könnte auf jeden Fall mittelfristig ein Ziel sein. Aktuell ist es kein Ziel von uns, jetzt in den nächsten 1-2 Saisons in die Regionalliga zu gehen. Allerdings haben wir dort, so was auch Sponsoren als auch unseren Vorstand betrifft, schon Ambitionen. Unser derzeitiges Ziel oder für diese Saison ist eigentlich, dass wir in unserer Liga oben mitspielen, unter den ersten 3 bis 5 Plätzen kommen. Und dass wir im Pokal wieder so weit wie möglich kommen, weil das ist eigentlich in Bremen das Entscheidende. Und da freuen sich alle am meisten drauf.
Ihr spielt jetzt nicht bei euch zu Hause, sondern auf dem berühmten Platz 11 von Werder Bremen, also sozusagen dem Amateurplatz. Beschreibt mal den Unterschied von eurer normalen Heimspielstätte zu der, wo ihr jetzt spielt.
Ja, also die Entfernung ist eigentlich das Witzige bei der Sache. Unser Verein liegt quasi genau neben dem Verein vom SV Werder Bremen. Das sind Luftlinie 500 Meter von unserem Hauptplatz, unserem Kunstrasenplatz, zu dem Platz 11 Platz von Werder. Also die Distanz ist eigentlich sehr nah und lockt auch deswegen auch sehr viele Zuschauer aus Hasstedt und auch halt Anwohner auch ins Stadion.
Und seid ihr dann alle Werder-Fans in der Mannschaft oder wie ist das aufgestellt?
Ja, also ich habe selber auch mal bei Werder gespielt und bin dem Verein auch noch sehr nah und verbunden. Aber ich möchte jetzt nicht für meine ganze Mannschaft sprechen, dass wir alle Werder-Fans sind. Aber natürlich interessieren wir uns für den Verein und fiebern da auch mit den Profis mit, die meisten. Und ja, was das Stadion nochmal angeht, da müssen wir auch nochmal ein großes Kompliment an den SV Werder aussprechen, weil die sind uns da auch sehr entgegengekommen, was das Finden einer Spielstätte angeht. Und da wurde sehr viel in Kooperation auch mit dem Präsidenten oder mit dem Präsidium vom SV Werder geregelt, dass sie uns das ermöglicht haben, dort überhaupt zu spielen.
Nun kommen wir nochmal zum Gladbach-Spiel. Nun ist das jetzt ein Verein, der vielleicht anders als andere, also jetzt ohne denen zu nahe zu treten, aber irgendwie Sandhausen oder Heidenheim, da rechnen sich ja dann auch die Amateurvereine in der ersten Runde durchaus was aus, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand. Nun ist das ja jetzt bei einem Verein wie Gladbach sicherlich anders, aber ist das in der taktischen Vorbereitung, ist das genauso wie wenn ihr jetzt ein Fünftligaspiel habt, oder ist die Vorbereitung eine andere?
Nein, die Vorbereitung ist natürlich etwas anders. Der Klassenunterschied ist auf jeden Fall zu spüren, wahrscheinlich auch auf dem Platz. Wir hoffen natürlich nicht, aber für den Fall, dass es so kommen wird, müssen wir uns da schon taktisch darauf vorbereiten. Und dementsprechend haben wir sicherlich eine defensivere Ausrichtung im Pokalspiel, als wir vielleicht in der Liga spielen würden, wo wir selber in gut 80-90% der Spiele selber das Spiel machen müssen und der Gegner uns quasi hinten rauslocken will. Wir versuchen das mit Gladbach auch zu machen wahrscheinlich und gucken dann mal, was bei rumkommt. Also aus einer geschlossenen Defensive wollen wir dann Akzente nach vorne setzen und mal gucken, was uns da so gelingt.
Gibt's einen Spieler, vor dem du am meisten Respekt hast?
Nein, ich habe vor der ganzen Mannschaft Respekt. Die haben zahlreiche Nationalspieler und ich glaube, man sollte bei Gladbach auch keinen hervorheben. Das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt und wo quasi jeder jeden ersetzen kann.
Und eine Frage noch, gibt's vielleicht einen Spieler, mit dem du am liebsten irgendwie am Ende dein Trikot tauschen würdest? Oder wie ist das bei euch in der Mannschaft? Wird da schon so ein bisschen geflaxt vorher?
Wie gesagt, es ist ja auch ein Spiel des Lebens für den einen oder anderen. Da wurde schon der ein oder andere Spruch mal im Training fallen gelassen, dass der Kollege XY auch schon mal das Trikot mit dem und dem unbedingt tauschen möchte. Und ich persönlich habe da jetzt keine Vorlieben. Sicherlich wäre das auch etwas Schönes, was dann auch nach dem Spiel stattfinden könnte. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf das Spiel und schauen dann.
Sagt Markus Kennewick, Mittelfeldspieler des BSC Hastedt, vor dem ja bislang größten Spiel seines Fußballerlebens. Vielen Dank für das Gespräch, Markus.
Danke, gerne.
Gladbach in Hastedt zu Gast auf dem Amateurplatz des SV Werder Bremen wird gespielt vor dann ja 5000 Zuschauern. Für Hastedt das Spiel des Lebens, für Gladbach wird es hoffentlich kein Spiel, an das ich mich noch lange erinnere. Hauptsache souverän weiterkommen. Aber den Hastedtern, den wünsche ich doch dann alles Gute im weiteren Saisonverlauf. Das wäre so meine Herangehensweise an die Partie. Leon, glaubst du, die haben eine Chance gegen meine Gladbacher?
Ist so nett, wie du es sagst. So, ja, aber für den restlichen Saison wünsche ich dir alles Gute, ne? Weil also ich möchte euch nichts Böses so, aber gegen uns dürft ihr gerne verlieren. Das ist okay. Ja, völlig neutral von Schulte, auch dass du diese Partie ausgewählt hast. Nein, ich glaube, du hast sie natürlich ausgewählt, weil du als Hastedt, als Pokal Neuling natürlich präsentieren wolltest. Ich glaube, ja, naja, ich meine, bei euch ist ja auch jetzt nicht unbedingt so der kleine Umbruch vorübergegangen. Es gibt auch ein paar neue Spieler und so, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Auch die erste Bewährungsprobe sozusagen. Und wenn Hastedt das ummünzen kann in Energie, was es bedeutet, zum ersten Mal im Pokal dabei zu sein, dann könnte es schon ein bisschen knusprig werden für euch. Und ich glaube am Ende natürlich trotzdem, dass ihr es machen werdet, um jetzt hier die Atmosphäre auch in dieser Podcast-Folge vielleicht auf einem guten Niveau zu halten.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Und sehe gerade schon, die haben ja auch schon zwei Spiele absolviert.
Ja, richtig. Also sie haben mehr Pflichtspielpraxis, wenn man so will. Ja.
Gegen den USC Bremerhaven 2-2 gespielt und gegen ESC Geestemünde, auch 2-2. Vielleicht gibt es wieder ein 2-2 und dann gibt es Verlängerung. Also wer weiß. Ich drücke euch natürlich ganz, ganz fest die Daumen, halte aber eigentlich eher zum Underdog. Also bin da ein bisschen natürlich auf Seiten von Hastedt, aber gut. Am Ende wird es vielleicht ein deutliches Ding. Mal sehen.
Leon Ginzel, der einzige Mann, der zu Borussia Mönchengladbach halten kann, aber doch dem Underdog die Daumen drückt. Finde ich toll.
Ja. aber so umgekehrt. Ich hab euch die Daumen gedrückt und zum Beispiel gehalten. Das ist ja auch ein Unterschied.
Sehr gut. Ja, also so verhält es sich bei den meisten Spielen dieser ersten Pokalrunde. Wenn wir jetzt nochmal auf zum Beispiel Borussia Dortmund zu sprechen kommen, die spielen bei der Spielvereinigung Greuther Fürth und beschließen diese Runde. Wird ja dann auch im frei empfangbaren Fernsehen laufen, am Montagabend um 20.45 Uhr. Fürth gegen Dortmund. Die Fürther sind mit 4 Punkten aus 2 Spielen ganz gut in die Zweitligasaison gestartet. Vor ein paar Jahren haben sie, ich glaube, damals noch Trainer Mike Büskens, ja in der 121. Minute dieses bittere Gegentor kassiert im Halbfinale gegen Dortmund. Glaubst du, da ist jetzt die große Revanche möglich oder sagst du, der Lucien Favre wird das ja ganz gut wegmoderieren da und wird sein Schützling da einfach gutes taktisches Konzept vorgeben, sodass da nichts anbrennt?
Ja, Dortmund wird ein spannendes Ding sein zu beobachten in diesem Jahr. Da werden wir ja noch, wenn wir über die Bundesliga sprechen, natürlich noch das ein oder andere Wort verlieren. Die haben sich ganz interessant verstärkt, finde ich. Jetzt auch mit Witzel zum Beispiel. Das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Transfer, glaube ich, gewesen für die, um da nochmal eine Erfahrung reinzubringen im defensiven Mittelfeld und das so ein bisschen stabiler zu gestalten als in der letzten Saison. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, jetzt mit Favre gleich, dass das alles funktioniert, sag ich mal, weil das kann natürlich auch eine gewisse Dauer einfach haben, bis die alle Taktikmaßnahmen von ihm verstanden haben. Er ist ja auch nicht der einfachste Coach so. Ich glaube trotzdem, dass sie sich da durchsetzen werden und haben ja auch, glaube ich, in den Testspielen einen ganz guten Eindruck gemacht bisher, auch wenn das natürlich immer nicht zählt. Ich denke mal trotzdem, dass Dortmund da gewinnt.
Dann lass uns doch mal gucken, wo du vielleicht nicht auf den oder wo du den Favoriten vielleicht nicht vorne siehst, wo du wirklich fest an eine Überraschung glaubst. Was ist da so das Spiel, was du dir da vielleicht rausgepickt hast oder auch vielleicht die Spiele, falls es mehrere sind?
Also ich glaube, wo Überraschungspotenzial besteht, ist tatsächlich bei Cottbus Freiburg. Das glaube ich schon, dass Cottbus da ganz gute Chancen hat. Die sind ja auch ziemlich gut in die Saison gekommen. Dann hast du natürlich bei, wo war es, Rostock gegen Stuttgart, weiß ich auch noch nicht genau, ob Stuttgart da so easy peasy weiterkommt. Das sind halt so auch gerade die Vereine, die von der Heimatmosphäre leben, ne? Cottbus, Rostock, die brennen dann natürlich die Stadien, wahrscheinlich, also hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil das weiß man ja nicht.
Bei dem einen oder anderen aber auch durchaus im wahrsten Sinne des Wortes möglich.
Ja, natürlich. So, dann ist natürlich mein Heimatverein Weiche Flensburg wieder mit dabei. Das heißt, wieder, die sind zum ersten Mal dabei. Also spielen gegen Bochum. Auch da ist durchaus was drin, würde ich jetzt mal schätzen. Sind ja auch knapp, aber sind halt erst in der Relegation gescheitert letzte Saison. Sonst hätten sie jetzt, wären sie vielleicht sogar jetzt Drittligist. Das sind so vielleicht die Dinger. Auch 1860 Kiel, ne? Das ist jetzt auch so ein Ding. Da ist es halt total ausgeglichen, finde ich. Und wenn ich mir die Bundesligisten noch so anschaue, jetzt mal abgesehen von Freiburg, gut, wie gesagt, Braunschweig-Hertha, ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Hertha da weiterkommt. Karlsruhe, auch Hannover in Karlsruhe, auch jetzt nicht so ein easy-peasy-Ding. Auch Mainz in Aue sehe ich jetzt auch noch nicht so, dass die da so unbedingt weiterkommen. Das sind vielleicht die Partien, wo ich jetzt sagen würde, da ist was drin an Überraschung. Ansonsten könnte es relativ deutlich werden immer, aber ja, das weiß man halt vorher nicht, ne? Formatia Worms, da kann ich nur sagen, Werder Bremen, Achtung, Achtung, ne? Da hat der Fan. Vielleicht auch da Überraschung drin, wer weiß. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwie ein, zwei Dinger, wo du sagst,
ich hätte auch Aue gegen Mainz angefügt, weil Aue, ich meine, Zweitligist gegen Erstligist ist jetzt auch nicht so riesig der Unterschied. Dann, ja, Braunschweig sind zwar ganz schlecht gestartet, aber häufig heißt das ja auch gerade nichts. Also, weil dann haben sie diesen Ligadruck nicht, den sie in der dritten Liga eben haben, auch als einer der beiden Absteiger zusammen mit Kaiserslautern, den haben sie gegen Hertha nicht. Das gleiche gilt für Kaiserslautern gegen Hoffenheim, allerdings glaube ich schon, dass Hoffenheim das irgendwie dann lösen wird. Vielleicht auch Frankfurt als Titelverteidiger in Ulm. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt die Sensation, aber die Paarung an sich, finde ich, hat total viel Charme. Ulm nach Ewigkeit mal wieder dabei. Ex-Bundesligist gegen Eintracht Frankfurt, das ist ein tolles Spiel. Und was ich nochmal ganz kurz reinwerfen will, ist Steinbach, kleinster Ort, der dabei ist mit knapp 800 Einwohnern. Und die spielen gegen den FC Augsburg, sind aber immerhin, also Steinbach immerhin Viertligist und spielen da auch aktuell oben mit zum Saisonstart. Das wäre jetzt nochmal so ein absoluter Supergeheimtipp. Steinbach gegen Augsburg.
Okay. Ja.
Und bevor wir jetzt die Folge auch dann langsam aber sicher abschließen, habe ich natürlich noch herausgefunden, dass der HSV und Werder Bremen die Mannschaften sind, die am häufigsten in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und Werder, du hast es angesprochen, spielt in Worms. Die haben auch eine gar nicht mal so schlechte Pokalvergangenheit. Die Wormatia hat Hertha eben geschlagen und der HSV, wir wissen es alle, ist immer für einen Aussetzer gut. Allerdings Erntebrück dieses Jahr, ich glaube, da wird auch der HSV nicht ausscheiden.
Naja, nein, also ich glaube auch, der HSV hat sich jetzt ein bisschen berappelt, ja auch, nachdem sie das erste Zweitligaspiel in ihrer Historie ja gleich so glorreich verloren haben und haben jetzt im gleichen Maße zurückgeschlagen gegen Sandhausen. Aber trotzdem, naja, Pokal ist Pokal. Und na gut, vielleicht ist das ja auch ganz gut für die Hamburger, sich jetzt langsam an diese Niederung zu gewöhnen, dann reist man mal nach Erntebrück. Das hat auch gar nicht mehr so einen großen Unterschied zu manchen Zweitligavereinen. Vielleicht kommen sie ja mal so richtig in der Saison jetzt an, in der ersten Pokalrunde.
Ja, das wäre dann schon der zweite Pflichtspielsieg in Folge. Also können sie da schon wieder Europapokalstimmung aufleben lassen.
Das wäre eigentlich auch geil, wenn sie dieses Jahr bis ins Finale kommen und dann Europapokal spielen, obwohl sie noch in der zweiten Liga sind.
Genau, Pokalsieger und dann aber nicht aufsteigen und dann Europa League spielen, das wäre es. Das wäre es. Sehr, sehr schön. Ja, also du hörst diese Folge aktuell entweder auf Spotify, auf Soundcloud, auf Deezer, auf iTunes, Stitcher. Wo kann man uns noch hören, Leon?
YouTube ja auch, wer sozusagen eher in der Szene unterwegs ist und sich gerne auch meinen Podcast bei YouTube anhört, kann das auch tun.
Und bewertet uns hoffentlich am liebsten bei iTunes, also da können wir viel mit anfangen. Das wäre eine tolle Geste. Vielleicht hat sie euch ja sehr gut gefallen. Oder wenn es euch gar nicht gefallen hat, dann sagt es den Leuten, denen ihr unbedingt ein bisschen Lebenszeit kosten wollt. Aber wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann unbedingt weitersagen. Und wir melden uns dann auch schon in rund einer Woche wieder zur Bundesliga-Vorschau.
Das wird auch geil.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.